Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hallo Sophie, guten Morgen.
Hi Christoph. Heute wird es bei uns, wie ich finde, besonders spannend und ziemlich zukunftsorientiert. Wir sprechen über ein Medium, das uns natürlich ganz besonders am Herzen liegt. Es geht um Podcasts und darum, wie sich die Branche gerade verändert und das schneller als je zuvor.
Ja, ganz genau. Podcasts, die sind längst nicht mehr nur ein Nebenbei-Medium. Sie sind ein fester Bestandteil unserer Alltagskultur geworden und sie entwickeln sich rasant weiter.
Ob True Crime oder Deep Dives oder Talkformate, das Angebot an Podcasts, das wächst. Und mit ihm auch die Art, wie wir Podcasts konsumieren. Audio allein war gestern, heute boomen die Videoformate und sie verändern natürlich auch die Spielregeln nochmal.
So ist es und das bleibt nicht unbemerkt. Immer mehr Unternehmen erkennen den Wert dieses Mediums, zum Beispiel auch Hi, die Axel Springer Consulting Group, deswegen machen wir auch diesen Podcast. Sie erkennen den Wert des Podcasts als Plattform für ihre Themen, für Employer Branding zum Beispiel oder um direkt mit den Zielgruppen zu kommunizieren, den jetzigen Zielgruppen, aber auch möglichen künftigen Zielgruppen. Corporate Podcast. Das ist das Schlagwort. Sie werden strategisch genutzt und sind manchmal oft ziemlich gut gemacht. Sophie, da hast du ganz besonders viele Einblicke. Warum glaubst du, funktionieren Podcasts so gut und zwar auch für Unternehmen?
Weil Podcasts verbinden. Das sage ich immer. Sie schaffen Raum für echte Geschichten, für Persönlichkeiten, für Haltung. Und genau das wirkt eben. Gerade für Unternehmen, die sonst eher distanziert kommunizieren, ist das eine ziemlich große Chance. Man hört nicht nur, was man sagt, sondern eben auch, wie man es sagt. Und das führt dazu, dass man sich mit den Hosts verbunden fühlt. Manchmal fast so, als würde man sie persönlich kennen. Das nennt man auch parasoziale Beziehung. Und genau darin liegt die Kraft. People follow people. Das haben Sie und ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Nicht mehr Logos oder Hochglanzkampagnen funktionieren, sondern echte Stimmen, die einen durch den Alltag begleiten.
Eigentlich ziemlich logisch, wenn man einmal darüber nachdenkt. Gleichzeitig verändert sich ja auch gerade technisch und strategisch super viel in der Branche. Zum Beispiel Video, Plattformmodelle, Monetarisierung, Video, Podcast klingt wie Widerspruch, aber tatsächlich viele neue moderne Podcasts sind Videopodcasts. Sophie, was würdest du sagen? Wohin geht die Reise? Welches sind die spannendsten Entwicklungen gerade?
Ganz klar Video, würde ich sagen. Podcasts müssen kein reines Audiomedium mehr sein, zumindest nicht überall. Manchmal finde ich Audio immer noch sinnvoller, aber Video, haben wir gerade schon gesagt, boomt total. Vor allem auf Plattformen wie Spotify oder YouTube merkt man das, wie sehr visuelle Elemente dabei helfen können, Reichweite aufzubauen oder neue Zielgruppen zu erreichen. Aber auch bei der Monetarisierung tut sich ziemlich viel. Wir haben da Creator Funding, wir haben Paid Content, wir haben Plattformpartnerschaften und. Also Podcasts professionalisieren sich. Und das zieht eben auch immer mehr Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen an. Und zwar nicht nur aus dem Journalismus oder aus dem Marketing, sondern von überall her.
Und genau hier wird es richtig interessant. Denn all diese Entwicklungen passieren nicht irgendwo im Hintergrund, sondern sie werden aktiv gestaltet. Es steckt also ein gestaltendes Subjekt dahinter. Irgendjemand, der etwas damit erreichen will. Und wer sind diese Leute? Es sind Unternehmen wie Plattformbetreiber und es sind natürlich die Kreativen, die mit immer neuen Ideen die Branche strategisch vorantreiben.
Und eine davon ist unser heutiger Gast. Sie kennt die Podcast-Welt nicht nur aus der Theorie, sondern gestaltet sie ganz konkret mit strategisch und kreativ. Starten wir in die Folge, oder?
Auf geht's!
Der Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist
Sarul Krause-Jentsch.
Sarul ist Head of Podcasts bei Spotify und verantwortet die Podcast-Strategie für Central Europe. Bevor sie zu Spotify kam, war sie Geschäftsführerin bei Podmedia und als Dozentin für Audio und Podcasting an der Henry-Nannen-Schule und der Hamburger Journalistenschule tätig. Ihre Karriere begann sie bei Condé Nast als Digital Business Strategist und führte sie über verschiedene Stationen bei Bertelsmann, zuletzt als Director im Corporate Network. Eine beeindruckende Laufbahn in der Medien- und Audiowelt, wie wir finden, und wir freuen uns deswegen sehr, sehr dolle, dass sie heute hier bei uns ist.
Sarul Krause-Jentsch, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist.
Dankeschön für die Einladung. Hallo Christoph.
Bei Spotify zuständig für Podcasts. Was für eine interessante Aufgabe. Warum boomen Podcasts so extrem? Was macht sie so attraktiv und interessant?
Also es gibt verschiedene Faktoren. Einerseits ist es, glaube ich, wirklich, dass es ein sehr multitasking-freundliches Medium ist. Also Podcasts lassen sich natürlich flexibel unterwegs, nebenbei, überall hören. Also ganz viele Leute sagen mir, dass sie sich putzen oder Fahrradfahren gar nicht mehr ohne Podcast vorstellen können. Dann ist es natürlich so, dass sich auch, also das ist das Schöne am Medium, es ist wirklich ein langes Medium. Also man hat wirklich Zeit, in die Tiefe zu gehen. Man kann sich wirklich entweder lange unterhalten lassen oder eben auch wirklich in die Hintergründe reingehen und ein bisschen tiefer gehen. Was vielleicht auch gerade so in der Entwicklung von sehr Shortform, sehr aufmerksamshungrig, quick Medien dann ein sehr schönes, einfach ein schönes Gegengewicht darstellt. Und dann, glaube ich, das Schöne ist, dass wir auch wirklich gesehen haben, nicht nur, dass Podcasts wirklich extrem viel gehört werden. Also so die Zahl der gehörten Podcaststunden hat sich in den letzten Jahren fast verfünffacht. Aber wir sehen auf
der anderen... Wie hoch sind die ungefähr die absoluten Zahlen, dass man sie sich so vorstellen kann in etwa? Wie viel hört der durchschnittliche Mensch Podcast pro Jahr?
Also das ist sehr schwer zu sagen, weil also wir würden jetzt quasi nicht sagen können, wie viel im also ich glaube, es ist zumindest eine Zahl, die wir jetzt aktuell nicht teilen. Aber genau, also es ist auf jeden Fall so, dass die Nutzung extrem steigt. Genauso steigt eben auch das Angebot von Podcasts. Also wir haben mittlerweile über 6,5 Millionen Podcasts auf der Plattform. Und das ist, glaube ich, auch eines der schönen Dinge an dem Medium, dass es wirklich ein sehr demokratisches Medium ist. Also eigentlich kann jeder sehr, sehr schnell mit einem Mikrofon oder irgendwie so ein, zwei Kameras oder Handys und einem Ringlicht einen guten Podcast oder eigentlich sogar einen Videopodcast aufnehmen. Und daran sieht man dann eben auch, wie schön und mittlerweile breit auch das ganze Themengebiet ist von Podcasts.
Wenn man jetzt vielleicht versucht mal in einer Prozentzahl auszurücken, wie groß Podcast bei Spotify ist. Das gesprochene Wort Podcast versus Musik auf Spotify. Wie ist das ungefähr? 5%, 10%, 3%, 20%?
Also das Schöne ist, dass wir einerseits sehen wir natürlich extrem, dass global wirklich das Thema Podcast wächst. Also wir sind ja auch noch gar nicht so lange im Podcast-Bereich. Also es gibt immer diese witzige Geschichte, dass eigentlich der Podcast-Ursprung von quasi bei Spotify wirklich sogar in Deutschland stattgefunden hat. Also 2016, Fest und Flauschig, war der allererste Podcast auf Spotify. Und wir sehen wirklich, dass die Nutzung extrem steigt, die Anzahl der NutzerInnen mittlerweile, also mittlerweile haben über 500 Millionen NutzerInnen haben Podcasts auf Spotify gehört. In Deutschland ist es so, dass 74% der monatlich aktiven NutzerInnen auch Podcasts konsumieren. Das heißt, also Podcasts spielen mittlerweile eine Rolle bei Spotify, die kann man gar nicht mehr wegdenken. Einerseits, weil wir auch wirklich sehen, wie hoch das Engagement ist, aber es ist natürlich auch wirklich so, dass das Medium sich immer weiterentwickelt und dadurch auch das, was wir auf Spotify so schön finden, einfach die breiten Optionen zu geben, verschiedene Formate anzubieten, das ist eben entscheidend und dafür sind Podcasts für Spotify elementar wichtig.
Du hast gerade Fest und Flauschig angesprochen. Gab es einen Wendepunkt oder ein konkretes Ereignis, das diesen Boom ausgelöst hat? Oder hat es irgendwas mit Technologie, mit gesellschaftlichen Trends oder medialen Trends zu tun?
Also es ist so, dass ich würde sagen, es gibt jetzt nicht das eine Ereignis, sondern ich habe jetzt auch am Dienstag bei unserem Now Playing Event so ein bisschen so die Historie von Podcasts in Deutschland geteilt, weil das ist auch so schön. Deutschland ist wirklich ein ganz besonderer Podcast-Markt für Spotify. Also wir sind nicht nur der zweitgrößte Podcast-Markt weltweit, total verrückt.
Der zweitgrößte weltweit?
Ja,
hinter
nach
den USA.
Genau.
Tatsächlich?
Mhm. Sondern wir sind
aber China ist nicht mitgerechnet, logischerweise. Aber Korea ist mitgerechnet.
Genau,
Vietnam ist mitgerechnet.
Wir sind in 180 Märkten auf Spotify. Also nur Spotify ist in 180 Märkten und da sind wir eben der zweitgrößte.
Nach gehörten Minuten oder nach angebotenen Podcasts oder nach Umsatz?
Nee, nach Konsum, also nach Consumption,
nach
wie viel Podcast gehört wird. Und da ist Deutschland wirklich besonders, weil einerseits sind wir wirklich riesengroß, andererseits haben wir auch wirklich, wirklich genreprägende Formate, also sowas wie Fest und Flauschig 2016, der erste Podcast auf Spotify, dann Gemischtes Hack ist nach gehörten Stunden auch der zweitgrößte Podcast weltweit. Das ist auch total beeindruckend. Ja, weil sie auf Deutsch sind. Das heißt, Deutschland ist wirklich ein besonderer Podcast-Markt und wir haben wirklich auch einige schöne Dinge quasi oder schöne Momente gehabt, wo Podcasts auch wirklich nochmal einen Sprung gemacht haben. Ein schönes Beispiel ist, finde ich, immer das Coronavirus-Update mit Drosten, weil das wirklich einer der großen Momente war von Podcasts in den Mainstream. Da hat ja dann sogar Angela Merkel quasi Podcasts in ihrer Fernsehansprache an irgendwie Millionen Deutsche quasi genannt. Und da würde ich schon sagen, 2020 war nochmal ein wichtiges Jahr für Podcasts. Und dann sehen wir jetzt in den letzten Jahren, dass wirklich Podcast auch nochmal stärker in die jüngeren Zielgruppen geht, gerade durch große Podcasts von Influencern oder eben CreatorInnen, die jetzt auch an alle anfangen zu podcasten und Podcasts auch wirklich als Teil ihres Portfolios betrachten, was ich sehr, sehr spannend finde.
Gemischtes Hack, sagtest du gerade, ist der zweitgrößte Podcast der Welt. Welches ist der größte?
Joe Rogan, also die Joe Rogan.
Das ist Joe Rogan.
Genau, Joe Rogan.
Das ist nach wie vor ein Spotify-Exclusive, oder? Joe Rogan.
Also wir haben unsere Strategie ein bisschen weiterentwickelt. Also am Anfang war es so, gerade als wir quasi erst angefangen haben im Podcast-Bereich zu sein, war es so, dass wir sehr stark auf Exclusive-Podcast gesetzt haben und Originals, die wir gemacht haben, die dann wirklich auch nur bei Spotify verfügbar waren. Mittlerweile ist es so, dass wir einfach daran glauben, dass wir wirklich wollen, dass Creator in die größtmögliche Audience erreichen. Und dementsprechend ist es so, dass mittlerweile alle unsere Shows, also auch Fest und Flauschig, Gemischtes Hack, Kaulitz Hills, auf allen Plattformen verfügbar sind. Wir monetarisieren die Podcasts natürlich und so am Ende die beste User Experience gibt es natürlich bei Spotify, aber es ist nicht mehr so, dass wir darauf bestehen, dass die Shows exclusive sind.
Aus Sicht einer professionellen Podcast-Managerin, was macht denn den großen Erfolg von Joe Rogan, Gemischtes Hack, Fest und Flauschig aus? Sind teilweise Prominente, die das machen natürlich, aber die waren auch nicht ganz so bekannt, bevor sie den Podcast gestartet haben. Was ist das Besondere bei dem Format?
Also es ist so, es gibt niemals natürlich eine Formel, die wirklich immer funktioniert. Es hilft natürlich, wenn die Hosts eine Reichweite haben und vielleicht auch schon bekannt sind. Es ist aber kein Muss. Also zum Beispiel Joe Rogan war auf jeden Fall nicht die einflussreichste Person in Hollywood oder in den USA. Aber ist ja mittlerweile einfach sehr groß, weil es gibt so ein paar Dinge, die wirklich auf jeden Fall Erfolgsfaktoren sind. Das ist einerseits wirklich langfristig Konsistenz zu zeigen und wirklich auch langfristig am Ball zu bleiben. Dann ist es auch wirklich so, dass Joe Rogan einfach sehr fleißig ist. Also wirklich 3 bis 4 Mal die Woche kommen wirklich teilweise 3-4 Stunden lange Podcasts raus. Und es ist auch wirklich so, man muss im besten Sinne quasi obsessed sein. Also es geht, glaube ich, so, wenn man Joe Rogan fragt, so worum geht's ihm noch, dann geht's ihm eigentlich wirklich nur darum, der einflussreichste, größte Podcast der Welt zu sein. So. Und genauso ist es bei Felix und Tommy, die wirklich einfach sagen, ja, sie wollen wirklich die 10 Jahre voll machen und es gibt einfach nichts, was ihnen auch mehr Spaß macht und sie brennen dafür. Und dann dazu natürlich gibt's auch immer noch mal so eine kleine Magie, die es zwischen Hosts gibt, die man nicht unbedingt casten kann, die kann man nicht unbedingt irgendwie voraussehen.
Und trotzdem sind es sehr weiche, nicht replizierbare Faktoren, die du gerade genannt hast. Es ist eben nicht so eine Art algorithmische Suchmaschinenoptimierung. Also in der Hochzeit der SEO-Optimierung hätte man gesagt, ja, du musst das Keyword so schreiben, die Überschrift muss so geschrieben werden, schreib auf gar keinen Fall länger als 60 Anschläge in der Überschrift und sorg dafür, dass immer Ross und Reiter benannt werden. Du kannst nicht schreiben, die geheimnisvolle Kanzlerin, sondern du musst immer schreiben, Angela Merkel. Du kannst nicht schreiben, der zurückhaltende nordische ehemalige Hamburger Bürgermeister, du musst immer Olaf Scholz schreiben. Damit der Suchalgorithmus es findet, das hat die ganze kreative Branche dazu gebracht, dass sie sich genau darauf eingelassen haben, für den Algorithmus zu schreiben. Und jetzt kommst du mit Erfolgskriterien, die wirklich mit klassischer Inhaltsproduktion zu tun haben, mit Leidenschaft, mit Commitment, mit Ausdauer, mit Fleiß. Ist das sozusagen eine Rückkehr zum Alten? Ist es was ganz Neues? Kann man den Algorithmus nicht in irgendeiner Weise doch beeinflussen und mit technischen Kriterien nach vorne kommen?
Es gibt natürlich so ein paar Basics, die man beachten sollte. Also es ist so ein paar Regeln, die einfach im Internet funktionieren und im digitalen Zeitalter funktionieren auch in Podcasts. Also wenn man sich bekannte Hosts einlädt oder Cross-Promo macht oder einfach auch gute Social-Media-Arbeit macht und dann natürlich auch gerne mal hin und wieder Clickbait die Titel oder auch wirklich drüber nachdenkt, wie heißt denn meine Show, wofür will ich denn gefunden werden? Da gibt es schon einfach so ein paar Basics, die man beachten muss. Aber am Ende jetzt für die ganz groß, wenn man wirklich in die Top 10 schaut, sind das wirklich häufig Podcasts, die es einfach auch schon lange gibt, die wirklich lange durchgezogen haben. Ich finde es immer ganz witzig, einer der größten Podcaster weltweit, Stephen Bartlett von Diary of a CEO, hat gesagt, der hat 5 Jahre alleine für 3 Leute gepodcastet und plötzlich hat sich was verändert und dann wurde er riesengroß und mittlerweile ist er, glaube ich, einer der Top 10 Podcasts weltweit.
Was hat sich denn geändert?
Irgendwie ist es dann einfach so, man erreicht dann irgendwann eine kritische Masse und wenn man wirklich lange dran bleibt, dann wird man ja auch immer besser. Und am Ende ist es dann wirklich so dieses marginal besser werden, wirklich auch verstehen, was macht gute Interviewführung aus, was machen gute Gespräche aus, weil am Ende ist das die Experience, die wir suchen im Podcast-Bereich. Das ist das Intime, das ist das Authentische und einen wirklich guten Podcast macht eigentlich aus, für mich als Hörerin, dass ich das Gefühl habe, ich bin eine Fliege an der Wand. Und ich darf lauschen bei einem Gespräch, was ich sonst nicht hören würde. Das ist zum Beispiel, glaube ich, auch das Erfolgsrezept von Bill und Tom bei Cowlitz Hills. Die teilen ja ganz viel, was sie niemals in anderen Medien teilen würden. Oder ne, ganz viel von ihrem intimen Leben gemeinsam oder auch von dem, was sie so als Stars erleben, wo die HörerInnen dann wirklich das Gefühl haben, ah, ich bin Teil davon oder ich kann wirklich hier zuhören und ich sehe, wie die ihr Leben leben und so weiter. Also das sind wirklich Sachen, die sind dann manchmal magisch, aber es geht eben wirklich darum bei Podcasts, kein Mensch kann sich auch wirklich stundenlang verstellen. Irgendwann wird's einfach ehrlich und das finde ich eben auch so schön und das ist eben auch total wichtig. Also deswegen ist auch häufig so, dass Podcasts, die dann sehr shiny produziert sind oder die wirklich eher Botschaften senden wollen, das funktioniert meistens gar nicht so gut, wie man wirklich, wenn man wirklich von sich kommt, wenn man wirklich eine Geschichte erzählt, wenn man auch ein bisschen die Hosen runterlässt.
Kein Mensch kann sich auf Dauer verstellen, irgendwann wird es ehrlich, das hast du gut ausgedrückt. Interessant übrigens, weil du Tom und Bill Cowlitz nanntest, der Podcast wirkt ja wirklich sehr intim und vertraulich. Interessant ist, als ich die Netflix-Serie über die beiden geschaut habe, gibt es ein paar Szenen, wo man sie beobachtet, wie sie den Podcast aufnehmen. Was mich beeindruckt hat, wie nah sie am Mikrofon sind. Die setzen sich ja nicht irgendwie an den Mikrofontisch, sondern die haben so das Mikrofon abmontiert und haben das wirklich direkt an den Lippen. Mega nah. Und übrigens, mir fällt gerade auf, jetzt wo wir uns, man hört uns jetzt nur zu, aber jetzt wo ich dich sehe, auch du hast das Mikro, auch ich auch übrigens, sehr nah an den Lippen. Also auch die Intimität des Sprechenden zu seinem Mikrofon ist extrem. Und das kann man bei den Cowlitz-Brüdern wirklich in der Netflix-Dokumentation, der Netflix ist ja gar keine Doku, eine Serie ist es ja eigentlich, auch ganz gut beobachten. Und das hat wahrscheinlich dieses Leanback-Modus, die liegen auf der Couch, die lachen, die witzeln, sie rühren sich diesen Drink an, jedes Mal habituell, sprechen dann als erstes immer über den Drink. Aber dieses Mikrofon klebt förmlich an den Lippen. Also das ist die Sinnbild gewordene Intimität.
Ja, stimmt.
Ist das auch deine Beobachtung?
Sehr schön gesagt, sehr schön gesagt. Ja, also näher kommt man den Stimmen dann zumindest häufig nicht. Und was auch ganz spannend ist, man hört, die meisten Leute hören ja über Kopfhörer und dadurch wird es dann nochmal eine intimere auch Nutzungssituation, weil man ja wirklich mit sich ist. Die Kopfhörer quasi, die gehen direkt in den Kopf, ne? und sind quasi sehr nah an einem dran und das ist ja meistens so, dass oder viele hören es dann für sich eben und dadurch ist es dann eben auch nochmal intimer. Es gibt auch...
Die meisten Menschen hören tatsächlich mit Kopfhörer, ja?
Ja, also ja, würde ich
nicht sagen. Im Autoradio.
Viele natürlich auch unterwegs, aber...
Also von dem, ist jetzt ein bisschen vielleicht übertrieben ausgedrückt, aber der Weg von der Stimme Tom und Bill Cowlitz in das Ohr des Hörers ist dann tatsächlich nur Elektronik dazwischen mal weggedacht. Weniger als ein Zentimeter, oder?
Ja, das ist sehr nah. Das ist sehr schön, ja. Mhm. Man kann das auch beobachten, zum Beispiel Howard Stern. Wir haben früher mal gesagt, der isst sein Mikrofon förmlich auf. Also wenn man den mal beobachtet, es gibt ja auch so Clips auf YouTube oder ne, wo man sieht, wie er dann auch wirklich die Interviews führt. Und er isst das Mikrofon auf. Also Howard Stern quasi natürlich einer der ersten größten Radios.
Mhm. Und das ist aus der Zeit von Talk Radio, Howard Stern. Da haben die Leute das noch auf AM ja meist. Meistens nicht FM, also sozusagen mit schlechter Tonqualität im Autoradio gehört. Da musste er nochmal mehr Intimität herstellen durch die Nähe zum Mikrofon. Aber jetzt mit den Kopfhörern, die ja wirklich in Dolby Surround Stereo-Qualität das ins Ohr liefern, erzeugt eine Intimität, die größer ist als die Intimität, die man verspürt, wenn man mit einem Menschen beim Essen ist. Ja, wenn man beim Essen ist, hast du die Restaurant-Hintergrundgeräusche, musst über den Tisch wegsprechen. Da ist immer mal schnell ein Meter zwischen den beiden Menschen, die sich unterhalten. Seltsam, oder? Es ist fast die intimste Form der Kommunikation, kann man nicht sagen, weil es ja ein Weg ist, aber es ist schon sehr nah.
Auf jeden Fall, ja. Und es ist ja auch ein langes Medium. Das ist ja auch das Schöne. Leute lassen sich auch wirklich auf lange Podcasts ein. Also wir sehen zum Beispiel, wir haben letztens, das war ganz witzig, bei Alles gesagt, haben wir irgendwann rausgefunden, wie lange...
Das ist der Zeit-Podcast, wo der Podcast abbricht, wenn ein bestimmtes Wort fällt, das man sich vorher vereinbart
genau,
hat.
Genau.
Und dann hört er, ist doch so, dann hört er schlagartig
genau,
auf.
Genau, und da haben wir irgendwann dann rausgefunden, als sie eine Folge hochgeladen haben, wie lang darf ein paar Podcasts maximal sein, weil sie diese Länge gesprengt haben.
Ach ja, sag mal, wie hoch ist denn die Länge?
Ich glaube, es waren 13 Stunden.
13 Stunden. Bis dann das entscheidende Wort fiel. Gut, wenn man sich auf ein exotisches Wort einigt, dann fällt es
ja,
halt
und
nicht.
Also man muss, also 13 Stunden, das ist ein Marathon. So lange muss man auch erstmal durchreden. Aber ja, faszinierend. Also das ist eben auch wirklich die Schönheit des Mediums, dass sich Leute wieder auf lange Geschichten einlassen können, auf wirklich Hintergründe. Mhm. Und zum Beispiel, ne, wirklich das alles über eine Headline hinausgehen kann und die Leute sich wirklich auch darauf einlassen und gerne darauf einlassen.
Mhm. Aber auch da nochmal die Analogie zu dem SEO-Zeitalter, das glaube ich kein Kreativer wirklich gut fand. Wenn ein Zeitungsartikel oder Website-Artikel heutzutage anderthalb, zwei oder drei Minuten gelesen wurde, ist das schon wirklich lang. Ein klassischer Beitrag in der Tagesschau ist 1,30. Das ist schon ein langer Beitrag. Ein klassischer Popsong sind 3 Minuten. TikTok, noch extremer, TikTok-Video sind wenige Sekunden Aufmerksamkeitsspanne. Und mitten in dieser Welt der Aufmerksamkeitsökonomie, die auf immer kürzere Formate setzt, etablieren sich Podcasts mit unendlichen Längen bis zu 13 Stunden. Wie kann das sein? Ist das sozusagen, das Pendel schwingt zurück? Ist es die Gegenbewegung? Ist es eine Parallelbewegung? Was bedeutet das?
Also ich glaube einfach daran, dass man für jede Nutzungssituation eigentlich das richtige Medium findet. Und genauso wie es Momente gibt, wie man sich vielleicht kurz mal unterhalten lassen möchte, gibt es eben auch Zeiten und auch wirklich Themen, wo man sagt, ich möchte tiefer reingehen. Und da ist es einfach wirklich spannend zu sehen, dass Leute darauf Lust haben. Und ich weiß jetzt, ich kann jetzt schwer darüber sinnieren, was dazu geführt hat. Aber was wir wirklich sehen, ist, dass die Nutzung wächst, dass auch Menschen sogar sehr, sehr gerne auch Videos schauen. Also mittlerweile in den USA zum Beispiel 2 von 3 HörerInnen bevorzugen sogar Videopodcasts. Video wächst auch 9-mal schneller als Audio bei uns. Also es ist wirklich so, dass es gar nicht nur um das Audiomedium geht, sondern auch wirklich darauf, ich lasse mich ein, ich möchte informiert werden, ich möchte auch lange unterhalten werden und ich möchte mich auch wieder auf Persönlichkeiten einlassen, auf Hosts und Geschichten. Und das ist wirklich, glaube ich, einer der Punkte, weshalb Podcasts eben gerade auch, ne, oder in den letzten Jahren so ein starkes Wachstum erfahren hat. Und dann ist es auch wirklich so, das ist auch das Schöne, dadurch, dass wir uns so lange auf die Themen und auf die Hosts und auch auf die Geschichten und auf die Shows einlassen, ist es so, dass CreatorInnen und PodcasterInnen häufig zu mir kommen und sagen, Leute, die mich von meinen anderen Channeln sprechen, die kennen mich irgendwie relativ oberflächlich und Leute, die mich aus meinem Podcast kennen oder meine Podcast-Hörer, das sind wirklich Leute, die sprechen mit mir, als wäre ich deren Kumpel. Oder als wäre ich dein Freund. Mhm. Weil es ja auch wirklich so ist, wenn man sich vorstellt, ich verbringe jede Woche 2 Stunden mit Felix und Tommy mit Gemischtes Hack. Das ist ja einfach wahnsinnig viel Zeit, die man mit diesen Personen auch verbringt. Mit welchen Freunden spricht man denn 2 Stunden, oder? Ne, das ist ja pro Woche.
Man spricht ja nicht, man hört.
Genau, aber das ist
eine
ja so
parasoziale Beziehung.
Eben, und dafür ist es eben wirklich ein Medium, was das sehr, sehr fördert auch.
Ja. Übrigens interessant, ihr, also belehre mich bitte oder informiere mich bitte, wenn es anders ist, aber nach meinem Kenntnisstand liefert ihr keine präzisen Statistiken über die Abbruchpunkte. Bei klassischen Medien, bei Nachrichtenmedien weiß man genau, wie viel Swipes machen die Leute auf dem Mobilgerät, bevor sie aus der Geschichte aussteigen. Man weiß sogar bei der klassischen gedruckten Zeitung durch Augenbewegungsanalysen, das gibt's tatsächlich, klingt absurd, aber gibt's tatsächlich, man weiß, wie das Auge über die Seite gleitet, man weiß, wann ein Artikel aufgehört wird zu lesen. Man hat ganze Theorien entwickelt, wie man die Leute länger halten kann, durch Zwischenüberschriften, durch kleine Grafiken, die eingeblockt werden, teilweise halbspaltiger Satz, der das Auge dann noch irgendwie gefälliger über die Zeilen gleiten lässt. Also Analytik, Reaktionen auf die Analytik, Verbesserung der Werte und dann ein ständiger iterativer Verbesserungsprozess. ihr bietet gar keine Analysen über Abbruchpunkte. Man weiß gar nicht, ob hören die Leute 30 Minuten oder 13 Stunden und wenn ja, wo steigen sie aus und was ist gesagt worden, bevor sie aussteigen? Warum macht ihr das nicht?
Also doch, wir haben bei Spotify for Creators, das ist eine Plattform, wo wir einerseits natürlich das Hosting, natürlich auch den Upload von Podcasts zur Verfügung stellen, aber auch ganz viele Tools zum Daten, also zum die Daten anschauen und ganz viel Analytics für die PodcasterInnen haben und Creator. Und da gibt es natürlich auch wirklich eine Übersicht über Durchhörraten.
Aber nur durchschnittliche Durchhörraten. Nicht für die einzelne Folge, in dieser Folge 277.
Doch, doch, das sieht man schon auch. Also genau, man kann da auch in die Folge reingehen und dann sieht man auch so, bis wann hören die Leute und wann steigen sie aus und so. Aber wie gesagt, da kann man natürlich auch sehr, sehr genau reingehen und es gibt einem auf jeden Fall auch Informationen, aber am Ende ist es wirklich, glaube ich, geht es eher darum, dass man auch Feedback von HörerInnen bekommt und das eben auch wahrnimmt. Also das ist ja dann doch alles auch häufig qualitativ und dafür haben wir eben auch mittlerweile Kommentare oder auch ne interaktive Tools wie Polls und so weiter, wo man dann eben wirklich auch mit seiner Community in Interaktion treten kann und dann herausfinden kann, welche Formate gefallen euch, welche Rubriken gefallen euch und so weiter. Weil die Daten an sich sollten wirklich nur ein Punkt sein, der ihn informiert und sind dann quasi einer der Faktoren, die man eben auch in Betracht zieht, um dann zu entscheiden, wie baue ich meinen Content wie auf.
Sprechen wir mal über Monetarisierung. Wie ist das Monetarisierungsmodell und wie viel kann man eigentlich verdienen? Jetzt nicht die Superstars wie Joe Rogan, sondern als normaler Podcaster, der ein paar tausend Follower vielleicht hat oder Hörerinnen und Hörer. Wie funktioniert das?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Podcast zu monetarisieren. Einerseits gibt es natürlich die Möglichkeit, wirklich auf die Community zu setzen, zum Beispiel über Patreon oder auch Paid-Abos, seinen Podcast so zu finanzieren und eben wirklich zu sagen, hey, ich mache den Podcast für meine Community kann dafür gerne direkt bezahlen. Dann, das ist eigentlich das Modell, was viele, viele PodcasterInnen verfolgen momentan, ist es die Monetarisierung durch Ads, also durch Vermarktung von Host-Reads oder eben auch Clips und Spots, die eingespielt werden und die häufig dynamisch eingespielt werden. Was wir jetzt diese Woche angekündigt haben und was dann ab 29. April neu ist bei Spotify, ist das Spotify-Partner-Programm. Und zwar kommen wir daher, dass wir gesehen haben, dass die durchschnittliche Adload in Podcasts wirklich sehr, sehr hoch ist und sogar sehr stark gestiegen ist. Also innerhalb eines Quartals von 8% auf 11% zum Beispiel. Und das ehrlich gesagt.
Was bedeutet Adload?
Adload bedeutet, wie viel Werbung gespielt wird in Podcasts. Und das heißt, dass mittlerweile für einen durchschnittlichen Podcast bis zu 11% des Inhalts Werbung sind bereits. Und das ist natürlich nicht gut für die User Experience und dann mittelfristig nicht gut fürs Engagement und eben auch nicht gut für die Branche. Das heißt, dass wir wirklich möchten, dass die Premium-NutzerInnen, die wir auf der Plattform haben, die bestmögliche Experience bekommen. Und deswegen gibt es ab Ende April, also ab dem 29. April, das Spotify-Partnerprogramm, wo Videopodcasterinnen und Video-CreatorInnen eben quasi vergütet werden auf Basis der Nutzung ihrer Shows und die UserInnen auf der anderen Seite die Experience ununterbrochen durch dynamische Werbung bekommen werden. Und so gibt es natürlich nochmal eine neue Umsatzquelle für Videopodcasterinnen. Das heißt, Videopodcasterinnen können in Zukunft einerseits auf Premium ununterbrochen durch Werbung gehört werden, was gut ist für die NutzerInnen und für sie natürlich gut, weil sie dadurch durch uns quasi nochmal Payouts bekommen, die wirklich nur auf der Basis der Nutzung ihrer Show basieren quasi. Und darauf können sie dann noch Host-Reads oder Sponsorships oder zum Beispiel sowas wie Product-Placements einbauen und haben dann verschiedene Umsätze, die häufig stabiler sind, weil sie nicht ganz so abhängig sind von Werbung und natürlich auch Saisonalität, die im Werbemarkt häufig stattfindet.
Woher weiß ich denn, ob mein Podcast gut ist? Welche Zahlen sind gut und wie kann ich das unterscheiden? Gibt es da Unterschiede bei unterschiedlichen Kategorien? Gibt es ein Tool, bei dem ich nachschauen kann, ob mein Podcast gut monetarisiert im Vergleich zu anderen?
Also genau, und natürlich einerseits gibt es die Podcast-Charts, wo man dann auch immer in der Kategorie gut verfolgen kann, wo stehe ich eigentlich. Und es ist auch zu beachten, dass bei Podcasts häufig sind auch zum Beispiel gerade so Podcasts in der Nische, müssen nicht unbedingt riesig sein, um zum Beispiel genug Werbepartner zu finden und gut zu monetarisieren, weil sie zum Beispiel höhere CPMs verlangen können, ihre Audience und ihre Community.
Cost per Million, also Geld, das man bekommt pro Hörerin oder pro 1000 Hörer.
Genau. Oder ne, also es gibt ja auch Formate zum Beispiel, die eben in der Nische sehr gut funktionieren, also gerade die Business-Podcasts und so weiter, die eben sehr zum Beispiel gefragt sind bei WerbepartnerInnen, die wirklich eine bestimmte Zielgruppe erreichen wollen. Das heißt, je größer, desto besser gilt auch gar nicht immer, sondern man kann auch in der Nische total erfolgreich sein. Also gerade auch finanziell. Was ich jetzt sagen würde, ist, es gibt natürlich Genres, die einfach sehr gut funktionieren. Das muss man sagen. Also unser größtes Genre ist natürlich immer noch Comedy und Entertainment. Aber True Crime ist das zweitgrößte Genre und das mittlerweile wirklich seit Jahren. Und da hat man dann auch einfach das Gefühl, da gibt's eben auch eine Nachfrage, da gibt's auch eine gewisse Reichweite, auf die man schon aufbauen kann. Und darauf kann man natürlich auch mal schauen. Es ist wirklich so, am Ende erreicht die Menschen, die ich erreichen möchte, dann ist meine Show auch erfolgreich. Also zum Beispiel jemand, der 500 HörerInnen hat, über Schildkrötenaufzucht spricht. Es gibt aber nur 300 Leute, die Schildkröten aufziehen. Der hat dann natürlich quasi mehr als seine Zielgruppe schon erreicht. Also da ist es, glaube ich, dann wirklich auch sehr, sehr abhängig von Fall zu Fall.
Ja, du hattest gerade die Patreon-Integration angesprochen. Nicht jeder kennt Patreon, nicht jeder kennt Substack. Vielleicht magst du das nochmal für diejenigen, ich glaube, Substack seid ihr nicht integriert, bei Patreon seid ihr integriert. Vielleicht magst du das für all diejenigen, die noch nicht davon gehört haben, das vielleicht auch nochmal erläutern.
Ja, das ist wirklich total spannend. Also so in der neuen Creator-Ökonomie ist es wirklich so, dass es mehrere Wege gibt, quasi für Inhalte, die man macht, die eben auch die Community erreichen sollen, eben auch vergütet zu werden oder die zu monetarisieren. Und da ist, finde ich, Substack ein ganz spannender Weg, eben wirklich, wenn man eine Newsletter schreibt oder so, zu schauen, wie kommt er an die richtigen Leute und dann teilweise natürlich auch dafür zu sorgen, dass die Leute dafür bezahlen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Patreon, wo man eben auch Inhalte, die man produziert, sehr gut vergütet bekommen kann oder eben monetarisieren kann, direkt durch die Community und aus der Community heraus, weil es eben Wert schafft für die Community. Und wir haben...
Das ist eine Drittplattform, da seid ihr nicht dran beteiligt an Patreon, oder?
Nee, genau.
Eine Drittplattform, mit der ihr euch über Schnittstelle integriert
genau,
habt.
Genau. Es gibt quasi die Möglichkeit, wenn man Creator ist und auf Patreon ist, kann man das auch über Spotify quasi oder können Patreon-HörerInnen des Podcasts oder auch ZuschauerInnen des Podcasts können dann auch über Spotify zugreifen. Über die Patreon-Integration.
Wenn jetzt jemand einen Podcast neu startet, was würdest du raten? Sollte er mit Video direkt loslegen oder mit Audio? Und wenn Video, du hattest vorhin eingangs unseres Gesprächs gesagt, eine der großen Stärken von Podcasts ist, dass es ein Nebenbei-Medium ist. Das bedeutet, früher hat man übrigens ganz interessant, unter Nebenbei-Medium hat man so Tagesfernsehen verstanden. Da lief irgendwo ein Fernsehen im Hintergrund, während, entschuldige bitte für das traditionelle Rollenbild, aber so war das in 50er Jahren. Das waren die Soap-Operas, die am Nachmittag liefen, während die Hausfrau das Haus putzte. Ganz altes Rollenbild, aber so war es gedacht. Hat niemand richtig hingeschaut. Das war auch das Problem der Werbetreibenden, dass niemand richtig hingeschaut hat, weil es wirklich im Hintergrund lief. Was wir heute als Nebenbei-Medium bedeutet ja, dass ich total intensiv konzentriert dabei bin, weil ich gerade joggen bin oder im Flughafen an der Sicherheitsschlange stehe, eine halbe Stunde Zeit habe, ich höre zu. Ich mache zwar was anderes, aber ich bin trotzdem voll mit meiner Aufmerksamkeit dabei. Also eine neue Art von Nebenbei-Medium. Aber in diesen Nutzungssituationen, joggen, in der Warteschlange warten, irgendwo durch den Flughafen laufen, so kann ich ja eben kein Video schauen. Sondern kann nur zuhören. Wenn jemand neu startet, Video oder Audio, was rätst du?
Also ich würde jedem Creator oder Creatorin im Moment raten, mit Video zu starten, einfach weil die Nachfrage so hoch ist und weil man wirklich besser gefunden wird. Also wir haben ja so lange und so oft darüber sinniert, wie kann man die Discovery von Podcasts verbessern, und wir sehen einfach, dass die Leute wirklich viel, viel gewillter sind, auf Videoinhalte auf Spotify zu reagieren und zu klicken und dann auch zu konvertieren in Streams und eben auch FollowerInnen mit Video. Das heißt, auch für jeden, der gerade noch Audio macht und über Video nachdenkt, sage ich auch immer, ja, mach das ruhig, weil es geht gar nicht darum unbedingt, dass die Leute die ganze Zeit zuhören oder die ganze Zeit zuschauen, sondern wirklich, dass es einerseits auch besser gefunden werden kann auf der Plattform und eben auch hervorsticht und andererseits für die Leute einfach die Möglichkeit bietet, hin und wieder reinzuschauen. Das ist ja auch das Schöne bei Spotify, dass der Switch zwischen Background-Video und im Vordergrund-Video wirklich sehr, sehr einfach geht. Also man kann einfach für sich entscheiden, passt es gerade zu schauen oder zu hören für mich in die Nutzungssituation. Ich habe das zum Beispiel häufig, dass ich anfange zu schauen und dann losfahre und dann einfach weiterhöre. Oder dass ich eigentlich die ganze Zeit einen Podcast höre, aber dann interessiert mich einfach eine Situation und ich möchte einfach mal gucken, wie reagiert denn der Host jetzt darauf, oder hier wird gerade ein Bild eingeblendet, das interessiert mich, wie es aussieht, und dann schaue ich einfach nach. Also wir sehen wirklich, dass Menschen, und das ist ja auch das Gute bei Spotify, wir glauben daran, dass wir einfach die Optionen bieten und dann die HörerInnen sich entscheiden oder auch die ZuschauerInnen, wie wollen sie diesen Podcast konsumieren und wie passt es gerade in ihre Nutzungssituation.
Ich finde übrigens sehr interessant, wie die Videopodcasts, zumindest die, die ich kenne, ästhetisch, filmerisch dargestellt werden. Sie sind eben nicht die Fernsehtalkshow, Anne Will oder Karim Joska oder so, wo ich 5 Leute an einem ziemlich aufwendigen Tisch mit aufwendiger Beleuchtung sitzen habe, 6, 8 Kameras im Studio, viele Gegenschüsse, bewegte Kameras, gibt auch noch eine Steadicam, die durch die Gegend läuft und es ist ständig Bewegung im Bild, ständig die Suche nach dem kreativen Schuss, aber es ist auch nicht das absolute Gegenteil, so wie früher Alexander Kluge, die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern, das Sat.1-Fenster gestaltet, das war ein Interviewgast, 60 Minuten, starre Kamera, gar nichts. Ja. Es ist keins der beiden Extreme, zumindest die, die ich beobachte, auch Joe Rogan, die haben schon 2, 3 Kameras im Raum. Sie haben Schnitt, Gegenschnitt auf die beiden Gesprächspartner. Sie haben eine totale und vielleicht auch eine halbtotale. Und vielleicht noch oben rechts in der Ecke, dass man den ganzen Raum noch so im Fischaugenformat sehen kann. Aber das war es auch schon. Keine wilden Schnitte, ruhige Kameraführung, Kamerafahrten eigentlich gar nicht. Also ein ziemlich ruhiges Bild. Das heißt, ich kann hingucken und wenn ich hingucke, finde ich irgendwie ein optisch interessantes Bild und zumindest mal Schnitt, Gegenschnitt zwischen den beiden Sprechenden. Aber ich verpasse auch nicht viel, wenn ich nicht hingucke.
Ja, das ist auch, also wir merken auch an ersten Indikatoren, dass es den HörerInnen und den ZuschauerInnen, dass es denen gar nicht so sehr um die wirklich hohe Produktionsqualität geht, sondern da auch wieder die Stärke des Mediums ist ja wirklich Intimität und Authentizität. Und da ist es wirklich sogar so, dass wenn es zu schick aussieht und wenn es zu hoch produziert ist, dass auch eine gewisse Distanz schaffen kann. Und zum Beispiel in den USA ist es auch so, dass das auch eines der meistgeschauten visuellen quasi Formate ist auch einfach zum Beispiel nur ein Zoom-Call-Recording oder ein Screen-Recording, weil die Leute dann noch viel mehr das Gefühl haben, ah, ich bin hier wirklich einfach nur Teil von einem Telefonat zwischen 2 Freunden oder ich bin hier live dabei. Und deswegen ist es wirklich so, dass da, ich empfehle auch immer allen, die anfangen, verkünstelt euch nicht, sondern fangt einfach an. Es ist wirklich anders als in anderen Medien, dass die HörerInnen und eben auch die NutzerInnen es wirklich, wirklich schätzen, wenn es echt aussieht, wenn es echt ist und eben intim wirkt. Und deswegen muss man sich da wirklich nicht verkünsteln. Es reicht häufig, wenn man irgendwie wirklich 2, 3 Kamera Blickwinkel hat. Es gibt eben wirklich auch Podcasts, die zum Beispiel super scrappy angefangen haben, wirklich einfach nur 2 Kameras aufgestellt haben, 2 Ringlichter und dann in ein sehr professionelles Studio-Setting gewechselt sind und dass da die Comments und das Feedback der Community war, sie mögen es gar nicht so sehr. Weil was verloren geht, weil dann eben dieses Intime und dieses Ich bin dabei und dieses sehr Echte dann eben teilweise auch darunter leidet. Das heißt, da muss man wirklich für sich schauen, was passt zu meinem Podcast, aber man braucht wirklich nicht diese einen extrem hohen Anspruch an sich und an die Produktion haben, weil das nicht das ist, was es wirklich ausmacht, sondern eher die Verbindung und dass ich dabei sein darf und dass es eben echt ist.
Verkünstet euch nicht. Wunderbare 3 Worte zu merken. Übrigens Respekt dafür, wie du das Wort Authentizität aussprechen kannst. So im Fluss, ich kann das nicht, so im Fluss eines Satzes das Wort Authentizität zu sagen. Was sind die häufigsten Fehler, wäre meine fast schon abschließende Frage, die Podcaster und Podcasterinnen machen, gerade bei denen, die neu starten. Dass sie sich verkünsteln wahrscheinlich.
Ja, also es gibt ja auch dieses Bonmot im Podcast-Bereich oder in der Industrie, dass wenn einem die erste Folge nicht peinlich ist, dann hat man zu lange gemacht. Also ne, dann hat man sich zu sehr quasi da reingedacht und dann ist man zu sehr im Überdenken drin. Sondern es geht bei Podcasts wirklich, es ist ein sehr demokratisches Medium. Es ist, ein Podcast-Mikrofon ist relativ günstig zu erstehen. Da ne, da hebt sich dann auch wirklich nicht die Qualität enorm ab, wenn man irgendwie in die Tausende geht. Und damit jeder kann einfach anfangen. Also am Ende sollte man sich wirklich einfach ausprobieren, sich nicht zu sehr verkünsteln, sondern schauen und auch versuchen, keine Persönlichkeit darzustellen, sondern einfach man selbst zu sein, weil das ist am Ende das, was zieht. Und es ist ja auch so, habe ich ja auch schon gesagt, kein Mensch kann sich 2, 3 Stunden lang verstellen. Oder falls, fände ich es sehr beeindruckend oder fast psychopathisch. Und deswegen ist es wirklich so, sich nicht verkünsteln, wie schon gesagt, sondern einfach mal anfangen, schauen, funktioniert das zwischen uns beiden, wenn man auch zu zweit ist? Kriege ich das selbst hin? Fühle ich mich wohl vom Mikrofon? Und dann kriegt man schon sehr viele Informationen und auch irgendwie Datenpunkte, die man dann eben weiterverarbeiten kann. Und ich würde eher sagen, einfach mal starten und dann iterativ sich verbessern und dabei eben dann lernen beim Machen. genau. Und dann vielleicht so.
Wieso hat auch der, wenn ich das noch einflechten darf, ja, der Hype-Podcast hat 2017 tatsächlich ungefähr so gestartet. Ich saß in einem richtig interessanten Gespräch mit einer Kollegin. Und die hat was so Interessantes erzählt, dass ich gesagt habe, halt, stopp, das musst du normal sagen. Ich hole das Handy raus, habe einfach die Sprachmemo angemacht, auf den Tisch gelegt, habe das mitgeschnitten, habe es mir dann hinterher nochmal eigentlich nur als Memo angehört und habe gesagt, das muss man irgendwie. Und da, so hat der Hype-Podcast angefangen, so aus dem Nichts. Das, und weil du sagst, die 10 Jahre voll machen, so viele Jahre sind es auch nicht mehr. 2017
war das. Wahnsinn.
Ich hatte dich unterbrochen.
Dann seid ihr ja richtige OGs. Herzlichen Glückwunsch. Also das so, das ist.
Was heißt OGs? Originals.
Genau. Oder? Also ihr habt ja wirklich quasi, also das ist, finde ich, auch wirklich einfach toll, wenn jemand so dafür brennt und so eine Leidenschaft hat, dass man einfach durchzieht. Und das ist wirklich was belohnt wird in dem Medium. Also man merkt dann auch einfach, welche Leute kommen zurück und das Feedback ist auch wirklich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich höre häufig, dass die Leute sagen, wow, die Leute geben sich so viel Mühe, wenn die meine, nachdem die meinen Folgen hören, schreiben die mir eine E-Mail und das ist so, ja, das ist, glaube ich, ganz schön. Ich weiß nicht, wie es dir und deiner Community geht, aber dass man wirklich das Gefühl hat, da setzt sich jemand auch mit meiner Show oder eben auch mit meinem Podcast auseinander.
Total.
Oder? Ja, okay, dann geht es dir auch wie allen anderen.
Ist so, ja. Genau. Vorletzte Frage noch. Lass uns mal einen Blick in die Zukunft werfen. Die Podcast-Boom, da haben wir drüber gesprochen. Geht der Hype denn weiter? Geht er vorbei? Wie sieht das in 5 Jahren aus? Wird sich etwas grundlegend verändern? Und vielleicht noch, du kennst vielleicht noch diesen uralten Song Video Killed the Radio Star. Von Video ist der Radio Star bekanntlich nicht gekillt worden, gibt's immer noch. Aber vielleicht ist es ja der Podcast. Wird Podcast in den nächsten 5 Jahren das Radio töten?
Also ich glaube daran, dass es nie Audio versus Video ist, sondern immer Audio und Video. Also wir brauchen einfach weiterhin die Nutzung als Audio und ich glaube auch ganz viele Shows werden weiterhin auch gut in Audio funktionieren und auch das Audio-Business ist auch ein starkes Business und sollte wahrscheinlich auch genauso weiter bestehen. Was ich aber so spannend finde an Video ist, nicht nur, dass wir in neue Nutzungssituationen reinkommen für UserInnen, ne? Also wir können mittlerweile, das fand ich auch total spannend, kann man ja auch auf TV-Geräten dann auch sehr gut Videopodcast schauen. Das heißt, wir kommen in immer mehr Nutzungssituationen rein, die wir mit Audio-Only gar nicht reingekommen wären von NutzerInnen. Dann ist es so, dass Video einfach nochmal viel mehr Flexibilität auch in den Formaten bietet für CreatorInnen und auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, sich herauszudrücken oder auch verschiedene Dinge auszuprobieren. Also zum Beispiel ein ganz schönes Beispiel ist Call Her Daddy, die auch einfach mal eine Folge war, auch quasi eine Dokumentation. Ja, aber das, sowas geht eben auch. Das heißt, es macht das Medium nochmal reicher. Und dann, das Allerwichtigste, ehrlich gesagt, ist einfach Discovery. Also es ist so, dass Audio-Podcasts auch durch kleine Videoclips und Snippets, die nutzt ihr ja sicherlich auch auf euren Social-Kanälen, einfach besser gefunden werden. Und deswegen glaube ich, dass Video wirklich ein guter Katalysator ist für das Medium, um das Medium eher aufs nächste Level zu heben, als dass es quasi irgendwas ersetzt, sondern es ergänzt einfach und bietet den Nutzer in einerseits die Möglichkeit, auch noch in anderen Nutzungssituationen zu konsumieren oder auch einfach hin und wieder mal eine visuelle Ebene zu haben. Und auf der anderen Seite eben haben wir bessere Monetarisierungsmöglichkeiten und für CreatorInnen wirklich mehr Flexibilität in den Formaten. Also ich finde es total spannend, weil das wirklich quasi, also es ist ja auch einfach gerade so, also wenn man jetzt auch an die US-Wahl denkt zum Beispiel, ich bin überzeugt, dass wir gerade an der Speerspitze dessen sind oder von einem Medium sind, was einfach super einflussreich und irgendwie popkulturell prägend und relevant ist momentan. Also wenn man daran merkt, wie Kamala Harris war bei Call Her Daddy, Donald Trump war bei Joe Rogan, also wie wichtig auch das Medium-Podcast mittlerweile ist, eben auch durch die Videokomponente, das finde ich total spannend. Und ich glaube, wenn man jetzt so in 5 Jahre hinausschaut, wird es weiterhin die Stärken von dem Medium-Podcast haben. Intimität, Länge, wirklich lange Gespräche, tiefgründige Gespräche. Aber wir haben eben die Möglichkeit, durch neue technologische Features wie Video, aber auch Kommentare und neue Interaktivitätsformate, wie zum Beispiel auch Polls und so weiter, eben die ganze User Experience reicher zu machen und so quasi das Medium auch nochmal viel größer und reicher und stärker zu machen.
Diejenigen aus der Telekommunikationsindustrie, die uns hier zuhören, die stöhnen, weil über 50% der Bandbreite im Mobilfunknetz zurzeit durch die Mac 7 verbraucht werden, wo ich jetzt auch mal Spotify kurz mitzähle, nämlich YouTube und Netflix natürlich. 50% der Bandbreite und die Telekommunikationsunternehmen haben gar keine Remonetarisierungsmöglichkeiten, weil die Menschen gar nicht bereit sind, für immer mehr Bandbreite entsprechend proportional viel mehr Geld auszugeben. Riesenproblem, aber nicht unser Thema. Das ist Thema in einer anderen Folge und die soll ein anderes Mal erzählt werden. Abschließend eine ganz persönliche Frage. Dein persönlicher Lieblingspodcast oder vielleicht der neue Podcast. Was hat dich am besten oder am meisten überrascht? Wo warst du begeistert und hast gesagt, ah, das muss ich jetzt einfach weitererzählen. Das ist so toll. Das müssen andere Menschen auch für sich entdecken.
Ja, also mein Lieblingspodcast immer, wirklich die letzten Jahre immer bei Wrapped ganz vorne ist Hidden Brain. Das ist ein Podcast über so the forces that shape human behavior. Also es geht um Verhaltenswissenschaft. Sehr nerdy, aber was ich ganz faszinierend und spannend finde, ist, dass der Host immer wieder ganz tolle WissenschaftlerInnen findet und die einfach, also die amerikanischen WissenschaftlerInnen, die können einfach Geschichten erzählen. So. Und die bringen einem diese Verhaltenswissenschaft und Verhaltensforschung einfach so spannend und interessant nahe, dass ich es liebe. Also das ist wirklich so mein Happy Place für Podcasts. Ansonsten bin ich auch, und da wünsche ich mir zum Beispiel auch nochmal ein Format, was es in Deutschland auch wirklich gut macht, finde ich zum Beispiel Diary of a CEO ist einfach ein wahnsinnig guter Videopodcast und hat tiefgründige Inhalte, aber auch wirklich bildende Inhalte. Also das ist wirklich spannend, weil es ist so ein bisschen an der Intersektion von Wissen oder ja eigentlich Education und Entertainment. So. Und das finde ich total spannend und da würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass wir in Deutschland auch nochmal stärker wirklich auch coole Interviewformate, die aber irgendwie auch so Edutainment hinkriegen, das fände ich total spannend. Und dann so in der letzten Zeit eine sehr schöne deutsche Produktion war Springerstiefel zum Beispiel. Die hat mich sehr berührt. Da geht's so darum, dass zwei Männer, die im Osten aufgewachsen sind, einer weiß, einer schwarz, eben sehr unterschiedliche Erfahrungen hatten, aber die auch so, ne, ein bisschen auch forschen, was jetzt so gerade die Hintergründe sind und vielleicht auch so der Kontext, in dem jetzt das, was uns auch gerade vielleicht auch teilweise so sehr berührt und jetzt durch die Wahl dann natürlich auch sehr, sehr eindrücklich gezeigt hat, wo es vielleicht auch den Unterschied zwischen Ost und West immer noch gibt. Das hat mich sehr bewegt, der Podcast.
Danke für die Hörhinweise.
Gerne.
Sehr spannendes Gespräch. Wir haben viel gelernt.
Ja, wir müssen auf jeden Fall auch gerne nochmal über deinen Podcast sprechen, weil das freut mich immer, wenn Leute wirklich so lange podcasten. Und wir sind natürlich immer total offen für Feedback. Aber gerade so Leute wie du, die einfach wirklich mit Leidenschaft dabei sind und auch schon so lange podcasten, das sind die, von denen wir leben und von denen eben auch dieses ganze Medium lebt. Deswegen vielen Dank. Ja, es beeindruckt mich sehr.
Ja, das freut uns und das Gespräch setzen wir fort und die Ergebnisse werden wir dann hier in diesem Kreis auch wieder berichten.
Sehr gut, sehr schön.
Ganz herzlichen Dank, Sarul Krause Jentsch war das.
Vielen Dank.
Von Spotify. Danke fürs Mitmachen.
Danke für die Einladung. Tschüss.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Ich nehme mit, Podcasts sind das Medium der Intimität und der Tiefe. Sie ermöglichen echte Gespräche. Lang, persönlich, authentisch und genau das macht sie eben so besonders. Man hat irgendwie das Gefühl, dabei zu sein oder in Sarus Worten, wie eine Fliege an der Wand zu sein, die das Gespräch mitbekommt. Und diese Nähe, die schafft dann wiederum Bindung und Vertrauen. Und spannend ist auch, Deutschland ist nach den USA der zweitgrößte Podcast-Markt weltweit. Also unglaublich, was sich da getan hat. Und Video ist auf dem Vormarsch, das hatten wir öfters gehört in dieser Folge. Also Videopodcasts wachsen aktuell schneller als reine Audioformate und sie bieten bessere Auffindbarkeit, mehr Ausdruck für Creator und ganz neue Nutzungssituationen, zum Beispiel auch am Fernseher. Deswegen, wer gerade einen Podcast starten will, sollte auf jeden Fall über die Option Video nachdenken.
Und ich habe drei Punkte mitgenommen, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind. Erstens, der größte Faktor für den Erfolg eines Podcasts ist nicht die SEO-Optimierung, die Art und Weise, wie man die Überschrift schreibt, das Foto, das man drauf tut, alles wichtig. Aber in der Hauptsache geht es darum, dass man ein Thema liebt, sich mit ihm identifiziert und das Publikum daran auf möglichst nahe und intime Weise teilhaben lässt. Podcasts stellen eine ganz besonders intime Beziehungen her. Das Mikrofon, wir hatten das gerade besprochen, mit Sarul ist nahe am Mund des Sprechenden und der Kopfhörer sitzt dem Ohr der Zuhörenden Technisch wird da eine große Distanz überwunden, überbrückt und man kann sich eigentlich kaum näher kommen. Und das spüren die Menschen. Es entsteht eine besondere Beziehung. Sie mag zwar einseitig sein, weil sie einseitig vom Sender zum Empfänger geht, aber trotzdem ist es eine intensive, gefühlte, teilweise ziemlich emotionale Beziehung. Das macht den Erfolg von Podcasts in erster Linie aus. Leidenschaft, echtes Interesse, dranbleiben, Konsistenz. Beispiele sind Diary of a CEO oder Joe Rogan. Auch die beide haben einmal klein angefangen. Zweitens, Geld verdienen ist mit Podcasts heutzutage auf mehreren Wegen möglich. Nicht nur, dass man Werbung einbloggt und für die Werbung dann bezahlt wird, sondern, Sarul hatte das geschildert, es gibt unterschiedliche Monetarisierungsformen, zum Beispiel auch über Plattformen von Dritten wie beispielsweise Patreon, die es ermöglichen, sich über Schnittstellen mit Spotify und anderen Anbietern zu verbinden und dem Publikum, dem geneigten Publikum, die Möglichkeit geben, ihren Lieblingspodcast Geld zukommen zu lassen. Also eine Vielzahl kann man vielleicht noch nicht sagen, aber eine Mehrzahl von Monetarisierungsmöglichkeiten. Also Podcasts zu machen ist nicht mehr nur eine reine Herzensangelegenheit. Das Publikum sagt nicht mehr nur Gott vergelt's, sondern es zahlt oft in barer Münze. Sowohl das Publikum als auch die Werbekundschaft bzw. die Sponsoren. Und der dritte Punkt, es ist ein wachsendes Medium, das ständig neue kreative Impulse erlebt. Man könnte sagen, wir leben mitten in einer Kreativitätsexplosion. Menschen bekommen eine Stimme, die bisher keinen Zugang zum Markt hatten. Da ist natürlich vieles dabei, das vielleicht nicht unbedingt hörenswert ist, aber es bricht sich auch vieles Bahn, das Themen beleuchtet und Sichtweisen hervorbringt, die in der früheren Medienwelt einfach so nicht vorhanden waren. Es ist für jeden etwas dabei. Es blühen nicht nur Tausende von Blumen, es blühen Millionen von Blumen und Publikum und Kreatoren machen das Thema sozusagen dingfest, das auf beiden Seiten für Begeisterung sorgt. Also etwas wirklich Interessantes, etwas wirklich Reizvolles ist entstanden und Podcasts sind von einem Nischenmedium tatsächlich zu einem großen Massenmarkt geworden.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge des HIGH Podcasts. Wir hoffen, euch und Ihnen hat's gefallen. Und wir hören uns natürlich auch nächste Woche wieder.
Am kommenden Dienstag um
5.55 Uhr.
Richtig, um 5.55 Uhr.
Genau. Danke. Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Bis dann.
Das war der HIGH Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hi.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer HIGH GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.